hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge meines Podcasts. Hinterher sind wir immer schlauer. Ich freue mich wahnsinnig darauf, euch heute Inga vorzustellen. Inga ist 29 Jahre alt und nicht nur eine fantastische Musical-Darstellerin, sondern auch eine wirklich lustige und faszinierende Persönlichkeit. Deswegen starten wir auch direkt mit einer lustigen und vielleicht auch ein bisschen peinlichen Geschichte von ihr und ihrem Musical-Kollegen Philipp Büttner. Mit ihm stand sie in diesem Sommer in Bad Hersfeld auf der Bühne und eben auch im letzten Jahr für das Queen-Musical We Will Rock You, wo ich sie auf der Bühne bewundern durfte. Inga ist ziemlich sicher in Typ 7 im Enneagramm zu Hause, dem Enthusiasten, und ich bin sicher, dass ihre Freiheit und ihre Begeisterung euch genauso inspirieren werden wie mich. Den Enneagramm-Persönlichkeitstest könnt ihr euch wie immer kostenlos auf meiner Website ankefering.com herunterladen. Aber jetzt erst einmal Bühne frei für Inga.
Hinterher sind wir immer schlauer. Dein Mutmacher-Podcast mit und von Anke Fering.
Liebe Inga, ich starte mit einer kleinen Gossip-Frage. Ist dir schon mal was richtig Peinliches auf der Bühne passiert?
Bestimmt sehr viele Sachen. Konkret, also richtig peinlich. Ich kann eigentlich immer sehr doll darüber lachen, was uns so passiert auf der Bühne. Und das passiert auch wirklich oft etwas. Das macht es auch immer spannend und lustig. Neulich bei We Will Rock You haben Philipp und ich mal eine Vorstellung gehabt. Da gibt es eine Stelle, an der wir uns küssen. Und ich dann so auf seinen Arm gesprungen bin und wir uns nochmal küssen. Und den einen Tag hat er irgendwie vergessen, dass wir uns nochmal küssen, und hat schon so seinen Kopf hochgezogen, sodass ich an seinem Kinn gelandet bin mit dem Kuss und wir uns beide kaputt gelacht haben. Ja, das war so die letzte Anekdote, die mir gerade einfällt.
Sehr schön. Und konntet ihr aber weitermachen oder musstest du vor Lachen erstmal kurz stoppen?
Nee, wir haben weitergemacht, aber wir mussten noch sehr lange darüber grinsen, und auch die Vorstellung danach an der Stelle mussten wir immer wieder lachen.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist auch direkt das Stichwort. Wir kennen uns ja gar nicht persönlich. Wir haben ein Vorgespräch gehabt, aber vor allem kenne ich dich von der Bühne. Ich war Anfang Mai hier im Musical Dome in Köln mit meinen Mädels in dem Musical We Will Rock You, was du gerade erwähnt hast, schon in dem Queen Musical. Und wir waren total begeistert. Also erstens von dir, auch tatsächlich ganz persönlich, aber auch von dem Musical. Also es war wirklich fantastisch. Hat das dir auf der Bühne genauso viel Spaß gemacht wie uns im Zuschauerraum?
Ja, absolut. Also das Stück und die Rolle habe ich total geliebt. Und auch immer mehr. Es wurde auch nicht langweilig. Ich meine, wer darf schon jeden Abend Queen-Musik singen und dazu spielen? Und es fängt schon mit dem Opening an. Man hört Freddie Mercurys Stimme und ich bekomme Gänsehaut und Lust auf die Show. Und die Show ist unterhaltsam, witzig. Und gerade die Rolle ist so eine taffe, junge Mädchenrolle und nicht dieses typische Klischee. Und gerade das macht so Spaß, dass man mal jemanden spielt, der auch mal so Kontra gibt und auch mal was Freches sagt. Und was das Gesangliche angeht, das macht einfach so Spaß. Diese Art zu singen und gerade mit dieser Musik von Queen ist schon sehr erfüllend, muss ich sagen. Und dass dann noch jedes Mal ein Publikum da sitzt, was schon eigentlich nach der ersten Nummer ausrastet und mitsingt und aufspringen möchte. Ich meine, in welchem Stück hat man das schon? Das ist wirklich so ein Geschenk, und das war mir auch die ganze Zeit jeden Abend bewusst, und ja, das war schon eine super coole Zeit.
Da muss ich jetzt gerade dran denken, ich habe in deiner Instagram-Story, war das, glaube ich, du bist ja sehr aktiv auf Instagram, und ich habe gesehen, dass ihr in London in demselben Musical wart?
Ja, wir haben die englische Tourversion gesehen. Wir sind, Philipp und ich sind neulich nach London geflogen und haben dort nochmal viele Freunde von unserer Tour getroffen, Leute aus der Band und vom Stage-Management, und wir hatten nämlich viele Engländer dabei. Und dann haben wir gesagt, komm, die Tour ist da noch unterwegs in England. Wir gehen da hin und schauen uns das an. Wir wollten das irgendwie nochmal so aufleben lassen und auch mal von der anderen Seite sehen.
Schön. Und ich habe da nämlich gesehen, dass da ein Zeichen war oder ein Schild, dass man bitte nicht mitsingen soll. Das habe ich jetzt in Deutschland nicht gesehen. War das ein Problem hier in Deutschland, dass die Leute sehr laut mitgesungen haben? Weil bei Queen will man ja immer mitsingen eigentlich. Das geht mir genauso.
Ja, also wir waren auch total erstaunt über dieses Schild in England, weil wir so dachten, hä, dafür ist doch die Show da, dass man Spaß hat und mitmacht. Aber in England gibt es wohl sehr krasse Fans dieser Show. Also es wurde sich wohl schon geprügelt im Publikum, weil Leute so laut mitgegrölt haben von Anfang an und andere damit ein Problem hatten und die Show genießen wollten, sodass sie gezwungen waren, das zu machen, wurde uns erzählt. Also damit hatten wir zum Glück nicht so Probleme in Deutschland. Also die Leute haben schon mitgesungen und so, aber meistens eher gegen Ende, wo es auch so ein bisschen, wo wir auch dazu animieren, ein bisschen mitzumachen.
Ja.
Das muss in England irgendwie noch mal eine Stufe krasser gewesen sein.
Ich glaube, in England macht man aber sowieso mehr mit, ne, im Musical irgendwie. Die buhen dann, wenn die Bösen kommen und so. Ich glaube, das ist in Deutschland einfach nicht so verbreitet, dass man da so sehr aktiv im Zuschauerraum ist.
Ja, das stimmt. Die Deutschen sind da ein bisschen schüchterner. Ne? Wobei auch das war in Deutschland, das war ganz cool, jetzt bei dieser Tour zu sehen, weil wir in so vielen Städten unterwegs waren, auch in der Schweiz und in Österreich. In jeder Stadt war das Publikum anders und man musste sich irgendwie neu drauf einlassen, haben an anderen Stellen gelacht oder haben am Ende, man dachte am Anfang, die sind aber ruhig heute und dann sind sie dafür am Ende total ausgerastet, während andere von Anfang an total dabei waren und ja, es ist immer wieder spannend, wer da jeden Abend sitzt und wie anders die Leute drauf sind.
Als Wahlkölnerin ist jetzt nicht so schlimm, wenn du es nicht bestätigst, aber ich würde ja jetzt mal vermuten, dass man im Rheinland eigentlich besonders viel mitgeht.
Das haben wir auch erwartet tatsächlich und vor allem, weil We Will Rock You ja schon so lange im Musical Dome war. Wir haben halt gedacht, okay, das ist das Zuhause dieser Show. Hier kommen die meisten Fans der Show und das wird unglaublich. Und ich glaube, weil unsere Erwartungen so hoch waren an Köln, wurden die nicht ganz erfüllt. Aber wie gesagt, das Publikum war in jeder Stadt unglaublich. Also das hat man mit anderen Shows nicht so, wie das dort ist. Wer kann bei Queen schon sitzen bleiben? Also ich könnte es nicht.
Ich auch nicht. Ich glaube, du hast meine nächste Frage bereits beantwortet. Du kannst also Queen-Musik immer noch hören, obwohl du es jetzt so lange gespielt hast.
Ja, das wird auch immer so sein. Also jetzt noch mehr. Ich meine, jetzt verbinde ich natürlich noch viel mehr damit. Ja, nee, Queen geht immer.
Ja, jetzt bist du aber woanders. Erzähl mal kurz, was jetzt gerade deine Rolle ist.
Ja, jetzt gerade bin ich in Bad Hersfeld bei den Festspielen hier. Das sind Sommerfestspiele Open Air. Also wir spielen draußen. Das Publikum ist überdacht. Also man kann das Dach auch wegnehmen, aber meistens ist das Dach dort und wir stehen aber unter freiem Himmel. Also bei jeder Witterung, auch wenn es regnet, stehen wir auf der Bühne. Und wir spielen hier gerade das Musical Goethe. Goethe verliebt sich in Lotte und ich spiele die Schwester von Lotte, die heißt Anne. Mhm. Und, das ist auch eine sehr, sehr schnelle Show mit vielen Choreografien, vielen Kostümwechseln und anders von der Musik als We Will Rock You natürlich, aber auch sehr energiegeladen und sehr schnell und einem wird nie langweilig, wenn man es zuschaut.
Wie ist das denn, weil das ja, und ich glaube, das ist auch typisch für deinen Beruf, du musstest dich ja auch parallel da schon einarbeiten, während du eigentlich noch We Will Rock You gespielt hast, ne? Mhm. Ist das schwierig, sich da, also erstens natürlich von Texten lernen und so weiter, man identifiziert sich ja einfach auch sehr mit dem Projekt, so wie du eben erzählt hast, dass bei We Will Rock You du da total drin warst, auch mit dem Team und so weiter. Und da hört man ja, wie sehr du da so drin lebst. Und dann stelle ich mir schwer vor, so parallel sich in eine neue Welt schon wieder einzuarbeiten. Wie ist denn das?
Ja, also manchmal ist das so. Und ich hatte das jetzt auch bei We Will Rock You so. Ich meine, wir haben jeden Tag gespielt und wir haben Goethe letztes Jahr schon hier gespielt in Bad Hersfeld. Und deswegen gab es ein Video von letztem Jahr. Und ich habe dann versucht, tagsüber mir in meinem Hotelzimmer wieder das Video anzuschauen, die Choreografien für mich zu üben und mich wieder darauf einzustimmen. Da war schon so ein bisschen der Abschiedsschmerz von We Will Rock You auch in mir. Aber gleichzeitig hat man ja auch immer die Vorfreude auf das nächste Projekt und auf die nächste Rolle. In diesem Fall wusste ich natürlich schon ungefähr, was mich erwartet. Aber gerade wenn ein neues Projekt ansteht, dann kann man es eigentlich meistens kaum erwarten, jetzt endlich das Textbuch zu bekommen, endlich anfangen können zu lernen und sich auf was Neues einzulassen. So. Also das ist immer beides, Abschiedsschmerz und die Vorfreude aber auch.
Das ist ja für viele so ein Kindheitstraum, glaube ich. Also erstens überhaupt auf der Bühne zu stehen, dann vielleicht erst recht seit der Eiskönigin vielleicht auch vor allem Musical-Darstellerin zu werden und zu singen auf der großen Bühne. Ich weiß von meinen Kindern und Freundinnen und so weiter, dass das schon auch echt bei vielen so ein Traum ist. War das bei dir auch ganz früh schon so, dass du unbedingt auf der Bühne stehen wolltest?
Ja, eigentlich schon immer. Also mein erstes Bühnenerlebnis hatte ich, glaube ich, mit 3 oder 4 Jahren im Kindergarten. Da wurde ein Krippenspiel aufgeführt und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt was singen alleine. Und die Erzieherinnen haben dann mit meiner Mutter gesprochen und gesagt, sind Sie sicher? Weil also normalerweise trauen die Kinder sich das nicht in dem Alter und wollen eigentlich nichts selber sagen und so. Und meine Mutter meinte, doch, ich glaube, die möchte das schon. Da gibt es auch noch ein Foto, wie ich so ein Engelskrone auf dem Kopf habe und ein Mikrofon in der Hand und einfach ein Lied gesungen habe. Ich wollte das scheinbar schon immer und habe mich da auch immer wohlgefühlt. Anders war es zum Beispiel Beispiel, ich habe auch ein Instrument gespielt, ich habe Geige gelernt. Und da habe ich mich nicht so wohl mitgefühlt. Also ich habe gerne Geige gespielt, aber nicht so gern vor Menschen. Da hatte ich viel mehr Scheu, mich hinzustellen und das vor Leuten zu spielen, weil ich viel mehr Angst hatte, mich zu verspielen. Und das habe ich, wenn ich eine Rolle spiele und so innerhalb einer Geschichte bin und im Schutzmantel dieser Rolle, dann habe ich das überhaupt nicht. Und da blühe ich total auf. Und auch jetzt nach dieser Corona-Zeit habe ich wieder gemerkt, wie sehr mich das erfüllt, wenn ich da stehe. Und ich kann total verstehen, dass die Leute davon träumen. Ich höre auch viele Leute tatsächlich, die sagen, boah, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das fände ich total schrecklich, da zu stehen und alle starren einen an. Ist das nicht komisch? Aber das blendet man auch irgendwie aus, wenn man so innerhalb der Geschichte ist. Man versucht ja diese Geschichte zu erzählen und fühlt sich so total in die Rolle ein und ist dann auch da so drin, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass da jetzt vielleicht 2000 Leute im Publikum sitzen, die einen angucken. Am Ende dann schon natürlich, beim Applaus merkt man es dann wieder, dass da jemand war, aber zwischendurch im besten Falle vergisst man das auch so ein bisschen.
Du hast eben erzählt von deiner Kindheit so, also wie früh das bei dir ein Traum war. Du hast mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, du kommst aus einer super musikalischen Familie. Das hat wahrscheinlich auch einen großen Einfluss gehabt auf dich, oder?
Ja, total. Also meine Mama ist Musiklehrerin und macht musikalische Früherziehung mit Kindern im Kindergarten und hat Kinderchöre und ich war auch in der Musikklasse in der Schule. Alle meine Geschwister haben ein Instrument gelernt. Wir haben auch tatsächlich zu Hause zusammen Musik gemacht und ja, ich kann mir ehrlich gesagt ein Leben ohne Musik gar nicht vorstellen. Das hat immer dazugehört. Das war immer ein Teil.
Ich glaube, dein Vater ist Arzt, hast du erzählt. Der ist kein
Musiker. Genau, aber der hat auch immer Musik gemacht. Der hat auch immer in Bands gespielt. Der ist auch Schlagzeuger.
Aber eben, man kann die Musik ja auch so immer in seinem Leben haben, ohne dass man das beruflich macht. Wann kam für dich so der Moment, wo du gesagt hast, aber ich will es auf jeden Fall auch probieren, das beruflich zu machen?
Ja, ich habe mich da lange gegen gewehrt. Ich habe schon von Kind an auf der Bühne gestanden im Theater und fand es auch immer toll, aber ich wusste auch, dass es nicht leicht ist. Und das ist es auch nicht. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist immer wieder eine Aufgabe, neue Jobs zu finden und sich immer wieder präsentieren zu müssen und neu vorstellen zu müssen. Aber mit, ich glaube, 16 oder so erst, habe ich gedacht, Mensch, irgendwie macht es mir doch so viel Spaß und ich kann mir eigentlich gar nichts anderes vorstellen, was ich so richtig machen möchte. Ich muss es doch wenigstens mal versuchen. Und es gibt in Deutschland ein paar staatliche Unis und ich hatte vorher gehört, wenn man an staatlichen Unis genommen wird, weil es da auch so wenig Plätze gibt, hat man einfach bessere Berufschancen. Also habe ich mir so ein bisschen den Plan gemacht, okay, ich bereite mich darauf vor. Ich muss es wenigstens versuchen und wenn es klappt an der staatlichen Uni, dann gehe ich dem Traum nach und dann wird das vielleicht mein Weg sein. Und wenn nicht, dann überlege ich mir was anderes. Ich hatte immer noch so Sportjournalismus im Hinterkopf, dass mich das auch interessiert. Ich habe ja auch mein Leben lang Fußball gespielt und habe mir das auch immer vorgestellt. Damals gab es die Reporterin Monika Lierhaus, hieß sie, glaube ich, und dachte immer, ah, sowas wie die, das ist ja auch cool. Was ja auch ein bisschen vor der Kamera stehen und sprechen ist und so. Das fand ich irgendwie auch cool, den Gedanken, aber ich musste das dann doch irgendwie probieren mit der Aufnahmeprüfung.
Haben deine Eltern dich da oder jemand im Umfeld, haben die eine Rolle gespielt? Weil ich ja viel mit jungen Menschen arbeite, die so zwischen 16 und Anfang 20 sind und da spielen ja oft die Eltern schon noch eine Rolle, die entweder sehr unterstützen oder aber auch eher skeptisch sind vielleicht. Und dann wäre es so ein, ja, aber ich will es trotzdem oder man lässt sich verunsichern, wie auch immer. Kannst du so ein bisschen erzählen, was das vielleicht so ein Wechselspiel war oder hast du einfach dein Ding gemacht?
Also es gab auf jeden Fall beides. Also meine Eltern waren immer sehr unterstützend, was all unsere Hobbys anging. Also die haben alles versucht zu ermöglichen an Gesangsunterricht, an Schauspielunterricht, an Ballettunterricht. Also das ist wirklich unglaublich. Ich meine, wir sind 7 Kinder und die haben echt immer versucht, uns allen auf unserem Weg irgendwie das zu ermöglichen, was sie auch in uns als Talent gesehen haben. Natürlich war da auch Skepsis dabei, gerade dem Beruf gegenüber, dass wir alle, meine Geschwister sind auch alle irgendwie in die Künstlerrichtung gegangen, dass wir alle irgendwie so in Richtung brotlose Kunst gehen. Natürlich kann man auch verstehen, dass die Eltern da Angst haben irgendwie, dass man dann Probleme hat später im Beruf. Aber die haben schon das Potenzial gesehen und das auch immer unterstützt und auch gerade als die Aufnahmeprüfung dann war, total mitgefiebert, dass ich weiterkomme und so. Und mir das auch total gewünscht, weil sie einfach gewusst haben, okay, das muss sie scheinbar machen. Es gab auch andere Leute, ich habe ja im Theater auch da schon viel gearbeitet und es gab dann auch Leute, die gesagt haben, ich habe ja an der Volkwang als erstes vorgesungen, das war so meine Wunschadresse in Essen, weil ich schon viel davon gehört hatte und mir das auch schon angeschaut hatte und irgendwie war das so mein Traum, an die Volkwang zu kommen. Und dann gab es auch Leute, die gesagt haben, was, die Volkwang, das ist doch die Schule, da willst du es direkt versuchen, wow, das ist aber mutig so. Und dann dachte ich einfach so, hä, aber Ja klar, ich muss es ja versuchen. Wenn ich es nicht versuche, kann ich es ja auch nicht schaffen. So, irgendwie habe ich das gar nicht so richtig verstanden, dass Leute da einen so fast ein bisschen ausbremsen oder sagen, das ist doch so unerreichbar. Also da kann ich auch jeden nur bestärken darin, wenn man irgendwie den Wunsch hat, irgendwo hinzugehen. Wenn man es nicht versucht, kann es nicht klappen. Also man muss es versuchen und im schlimmsten Fall klappt es nicht und dann findet man später raus, warum es nicht geklappt hat und warum das nicht der Weg sein sollte. Aber ich glaube auch, damit man am Ende immer sagen kann, ich habe wenigstens alles getan, um es zu versuchen und dann auch mit sich im Reinen ist, würde ich das immer jedem empfehlen.
Und das heißt, wie war das ganz konkret? Du warst ja noch sehr jung, als du dich dann da beworben hast. Kannst du kurz so einen Einblick geben? Was muss man da alles machen?
Also die Aufnahmeprüfung ist an jeder Uni so ein bisschen ähnlich, glaube ich, aber auch ein bisschen unterschiedlich. Ich kenne ja nur die aus Essen, weil ich dann das Glück hatte, direkt dort genommen zu werden. Ich weiß es aber aus Erzählung von anderen Unis. Also die Aufnahmeprüfung ging bei uns tatsächlich eine Woche lang und man hangelt sich so durch verschiedene Stufen der Aufnahmeprüfung. Also es fängt, glaube ich, mit Gesang an in der allerersten Runde, dann muss man vortanzen, dann gibt es eine Schauspielrunde, wo man Monolog vorspielt. Das ist so ungefähr der erste Tag und immer wird auch schon aussortiert nach jeder Runde. Also wenn direkt am Anfang gemerkt wird, okay, das reicht stimmlich nicht oder manchmal sieht man bei manchen Menschen auch, dass sie auch einfach nicht präsent genug sind, wenn sie dort stehen oder nicht selbstbewusst genug, dass man sofort sieht, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige. Ja, es gibt ganz viele Runden, dann gibt es auch Improvisation im Schauspiel, wo man in der Gruppe dann mal improvisieren muss und dann auch geschaut wird, okay, wie funktioniert das? Kann die Person sich darauf einlassen? Ist die offen? Wie funktioniert sie in der Gruppe? Also da wird wirklich alles abgeprüft, was nur geht. Und es ist ein Auf und Ab der Gefühle, wenn man da sich so von Runde zu Runde kämpft. Ich habe auch nach dieser Aufnahmeprüfung gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite Aufnahmeprüfung geschafft hätte. Das war für mich so eine emotionale Achterbahn, weil ich es so unbedingt wollte. Und wenn man dann weiß, wie man am Ende bei der Verkündung, wer jetzt genommen wurde, da steht und zittert. Und also das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das habe ich auch so in meinem Leben nicht mehr gespürt seitdem, muss ich sagen.
Sag nochmal kurz, wie viele wurden genommen?
Werden immer 6 Leute genommen in Essen, 3 Mädchen und 3 Jungs. Bewerben sich meistens so um die 200 Leute, glaube ich. Wobei davon auch nochmal viel mehr Mädchen sind. Also man kann das nicht so genau sagen, aber ich würde sagen, vielleicht sind so 20, 30 Jungs und der Rest sind Mädchen. Für gleich viele Jungs und Mädchen Plätze, also 3 Jungs, 3 Mädels werden genommen. Das ist schon ein bisschen verrückt, aber ja, wie gesagt, wenn man es nicht versucht, kann es auch nicht klappen. Und ja, es ist ein langer, aufregender Prozess, aber es ist auch gut, weil man schon in dieser Woche merkt, wer sich da durchbeißt und bis zum Ende kämpft, der hat auch Chancen in dem Beruf, weil in dem Beruf wird es später nicht leichter. Da muss man sich genauso bei Auditions immer wieder beweisen und immer wieder neu vorstellen und die Nerven behalten.
Genau, das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Kannst du dann auch mal erklären, weil du eben gesagt hast, boah, ich weiß gar nicht, ob ich sowas emotional nochmal geschafft hätte. Ich stelle mir ein ganz bisschen vor, dass das ja mit Auditions schon auch immer emotional ist. Also kannst du uns da mal durch so ein bisschen so einen Prozess führen, weil wahrscheinlich fängt damit an, dass irgendwas ausgeschrieben ist oder womit fängt es an?
Ja, genau. Also es gibt meistens Ausschreibungen von dem Musical selbst oder von den Stadttheatern oder was auch immer, wer auch immer ausschreibt. Und dann bewirbt man sich auf eine Rolle, wenn einen eine Rolle interessiert und man glaubt, dass man darauf gut passt. Und dann wird man, wenn man Glück hat, auch eingeladen. Man wird auch nicht immer eingeladen. Manchmal haben die eine Flut an Bewerbungen bei besonders beliebten Shows, wo sie einfach gar nicht alle einladen können zu so einem Vorsingen. Also es gibt da ja auch immer mehrere Runden. Dann bekommt man meistens Material für die Rolle zugeschickt, muss irgendwie verschiedene Songs oder Szenen vorbereiten, oft auch in sehr kurzem Zeitraum. Man muss dann sich echt ganz schnell das drauf schaffen. Und wenn man das dann schon lernt und man malt sich immer im Kopf schon so ein bisschen aus, wie könnte das sein, wenn ich diese Rolle dann bekomme und das spiele? Man verliebt sich da immer schon irgendwie rein in den Gedanken und auch in die Rolle. Und das ist auch da immer total emotional. Wenn man dann einen Callback bekommt, denkt man sich, oh Gott, ja, ich bin wieder einen Schritt näher daran, das jetzt spielen zu dürfen. Und wenn es dann nicht klappt, ist das total enttäuschend. Also mich nimmt es auch immer total mit und ich glaube, die meisten Leute nimmt das dann schon mit, wenn man sich so ausgemalt hat, boah, das könnte voll gut passen, da hätte ich so Lust drauf, das zu spielen. Das würde auch gerade gut in mein Leben passen, dann wäre ich in der Stadt und könnte mit der und der Person vielleicht zusammenspielen. Also ja, es ist auch da, wie bei der Aufnahmeprüfung, schon auch emotional, wie man sich das alles ausmalt und vorstellt. Du hattest mich auch davor bei der Frage noch gefragt, wie ich mich darauf vorbereitet habe, auch auf die Aufnahmeprüfung. Auch das ist auch bei Auditions jetzt ähnlich. Also bei der Aufnahmeprüfung man musste Monologe vorbereiten, verschiedene Lieder in verschiedenen Stilistiken. Ich habe viel Tanztraining gemacht. Ich habe erst etwas später angefangen zu tanzen. Gesungen habe ich schon immer, aber getanzt habe ich auch schon früh, so Jazzdance, aber nicht Ballett. Und ich wusste auch, in der Aufnahmeprüfung muss man auch Ballett tanzen. Und so habe ich gerade in dem letzten Jahr vor der Aufnahmeprüfung ganz intensiv, bin ich mehrmals die Woche extra nach Hannover gefahren, um in einer guten Ballettschule zu trainieren und so, um das schnell aufzuholen. Also die Vorbereitung, das ging bei mir eigentlich rund um die Uhr nur darum. Und ich habe extra Monologe gearbeitet mit einem Schauspieler vom Theater. Ich habe extra viel Gesangsunterricht genommen. Und so macht man das auch bei einer Audition später. Also wenn man neues Material hat, dass man vielleicht auch nochmal eine Gesangsstunde nimmt, da mit einem Lehrer dran arbeitet. Da steckt dann auch echt viel Vorbereitung und manchmal auch Zeit und Geld mit drin. Ne? Und ja, manchmal lohnt es sich und manchmal wird man leider enttäuscht.
Kennst du denn Menschen so um dich herum, die es eben nicht geschafft haben? Weil ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Vielleicht gerade, ich habe da neulich drüber nachgedacht, gerade wenn es um Gesang geht oder vielleicht auch bei Schauspiel, weil es so wahnsinnig persönlich ja und so nah an einem dran ist. Also ich kenne das zwar von Musikern und Musikerinnen mit Instrumenten auch, und das ist natürlich immer, da hängt immer ein Leben lang an Vorbereitung drin, an wirklich täglichem Arbeiten daran und so. Ich will es vielleicht auch gar nicht vergleichen, aber ich stelle mir das so bei allem, was mit Schauspiel, mit Stimme und so zu tun hat, vielleicht noch einen Ticken persönlicher vor, auch die Absage vielleicht. Also du kannst vielleicht auch ein Beispiel nennen von dir, wo mal eine Absage kam, aber ich stelle mir das so unglaublich persönlich vor. Ist das so?
Es ist auch so, weil letztendlich stehst du selber als Produkt da vor den Leuten, die dich auswählen oder halt nicht auswählen. Und das nicht persönlich zu nehmen, muss man echt lernen und fällt einem einfach schwer, weil man nun mal selber da steht. Man präsentiert sich und denkt, ich habe alles gegeben, das bin ich hier, ich hoffe, ich passe. Und wenn dann jemand sagt, nee, es hat leider nicht gereicht, denkt man, oh shit. Ich war nicht gut genug im Gesang oder Mist, ich war nicht in dem Moment richtig dort, ich konnte nicht umsetzen, was sie von mir wollten. Manchmal bekommt man ja dann auch eine Szene und dann sagen sie, spiel das doch mal so und so, und dann ist man vielleicht in dem Moment, hat man irgendwie ein Brett vorm Kopf, weil man nervös ist oder so, und denkt sich danach, shit, warum hat das nicht so geklappt, ich habe irgendwie nicht so richtig verstanden, was die von mir wollten. Also das ist die Königsdisziplin, das nicht persönlich zu nehmen, würde ich sagen. Oder manchmal, ich hatte auch schon Auditions, wo ich vorher das Material vorbereitet habe und mich total wohl gefühlt habe und zu Hause gedacht habe, boah, das sitzt super, das liegt mir einfach total. Und dann spielen dir deine Nerven da einen Streich in der Audition selber und du stehst da und auf einmal funktioniert es nicht und dir brechen die Töne weg oder so und du möchtest nur in Grund und Boden versinken. Ich meine, das passiert jedem Mal, das ist total menschlich, weil es ist wie eine Klausur schreiben oder so. Man ist nervös und angespannt und muss sich halt immer wieder beweisen, und da dann zu stehen und cool zu bleiben und total sicher abzuliefern, ist für mich immer wieder total die Herausforderung. Ich bin kein guter Audition-Mensch. Ich hoffe immer, dass Leute mich in Produktionen auf der Bühne sehen und dass ihnen das gefällt und dann sagen, boah, die könnte doch auch dafür passen oder so, weil ich in Auditions mich nicht so super frei fühle, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss irgendwie Leistung erbringen. Und das fällt mir total schwer, aber es gibt Kollegen, die da super drin sind, die einfach sich total gut und selbstbewusst verkaufen können und die dann auch echt aus Auditions rausgehen und sagen, boah, das war richtig gut. Und ich stehe dann immer da und denke mir so, oh Gott, das würde ich niemals von mir sagen in der Duschen. Ich wünschte, ich könnte das mal sagen, aber ich bin irgendwie nie zufrieden mit mir und denke immer, shit, das hätte noch besser sein können. Und
ihr hängt in dem Beruf ja sehr davon ab, was ausgeschrieben ist, ne? Also wir hatten im Vorgespräch auch schon mal so ganz kurz angerissen, so dass du für manche Frauenrollen oder überhaupt für manche Rollen vielleicht manchmal dann zu jung bist und manchmal zu alt oder wie auch immer. Oder es werden eben, ich weiß nicht, andere Menschen gesucht dafür. Es gibt vielleicht mehr Frauen als Männer und Männer als Frauenrollen oder was auch immer. Das heißt, ihr hängt ja sehr von den Produktionen ab, die gerade laufen hier im vielleicht deutschsprachigen Raum, und von den Rollen, die gesucht werden. In Filmen über Musical und Tanz und Theater und so, da ist ja die Konkurrenz immer so ein Riesenthema.
Ja.
Ist das so? Also ist das so eine, wie muss ich mir das vorstellen? Bei den klassischen Musikern weiß ich, das ist so eine krasse Community. Also die kennen sich alle weltweit. Das ist total krass. Das ist echt wie so ein, ja, also wie so ein Dorf, aber auf der Welt verteilt so ungefähr. Da kennen sich alle. Ist das bei euch auch so eine enge Community? Ist vielleicht auch sehr international wahrscheinlich?
Ja, also eigentlich ist die Welt klein, denkt man immer. Wenn man zu so einem Vorsingen geht, dann kennt man doch irgendwie fast alle Gesichter und denkt, ah, mit dem habe ich schon da gearbeitet, mit dem. Und das ist immer ein bisschen wie so ein Familientreffen und eigentlich auch total schön. Man freut sich auch, sich wiederzusehen. Und ich glaube, dass auch viele sich gegenseitig auch Jobs gönnen können. Und ich würde es auch nicht so, wie das immer so überspitzt in Filmen gezeigt wird, dass man sich dann da irgendwie sieht und denkt, nee, jetzt ist die schon wieder da oder der und kriegt doch eh die Rolle, oder so ist es nicht. Es ist schon so, dass man auch zu Auditions geht und dann sehe ich Leute und denke mir, boah, ich kenne die Leute alle. Ich habe die alle schon mit denen gearbeitet oder gesehen. Ich weiß, alle, die hier sind, sind super toll und richtig gut. Und wenn ich jetzt hier der Regisseur wäre oder die Regisseurin, dann könnte ich mich gar nicht entscheiden. Also es ist so schwierig, da zu sagen, okay, warum hat der oder die jetzt die Rolle verdient? Und da möchte ich auch manchmal nicht in der Haut stecken, aber... Ich persönlich habe dieses Konkurrenzdenken nicht so sehr, weil ich immer denke, okay, ich selber muss einfach meine Bestleistung bringen und entweder es reicht oder nicht oder aus irgendeinem Grund passe ich halt nicht. Und es ist nicht so, dass ich da stehe und jetzt wem anders wünsche, dass der jetzt verkackt oder so oder dass der den Text vergisst. Das würde ich überhaupt nicht denken und ich glaube das auch nicht von anderen, ehrlich gesagt. Das ist schon sehr unterstützend und auch, dass wenn jemand sagt, oh Mist, jetzt, keine Ahnung, total doofes Beispiel, ich habe mir jetzt mit dem Kaffee auf meine Bluse gekleckert, dann würde sofort jemand kommen, hey, dann zieh was von mir an oder so. Also man unterstützt sich auch, weil auch jeder weiß, wie nervenaufreibend das ist. Und ja, gibt auch Kollegen, die da nicht so gut drin sind und die in so einem Vorraum von so einer Audition, man sitzt dann da meistens in so einem Vorraum, alle warten oder so, es gibt Einsingräume. Manche ziehen auch wahnsinnig viel Fokus und viel Aufmerksamkeit und dann denke ich mir manchmal, boah, wir sind alle nervös und wir wollen alle diesen Job und versuch doch ein bisschen bei dir zu bleiben und nicht so viel Aufmerksamkeit zu ziehen. Jeder muss sich hier gerade konzentrieren. Da haben manche mehr ein Gespür dafür und manche weniger. Aber das ist, denke ich, auch in allen Berufen so. Und wie gesagt, eigentlich ist es eine kleine Welt und auch sehr familiär und auch sehr international, wie du sagst. Also auch bei We Will Rock You hatten wir sehr, sehr viele Nationen mit dabei in der Cast und auch Backstage, was auch total schön ist. Also die Hauptumgangssprache bei uns ist Englisch, also auch in den Proben und so wird meistens Englisch gesprochen. Aber egal, wo die Leute herkommen, man kennt sich irgendwie schon meistens.
Du hast das eben so schön gesagt in dem Vorraum. Ich hatte dir ja schon erzählt, dass ich mit dem Enneagramm, mit diesem Persönlichkeitsmodell viel arbeite und da stelle ich mir eben auch vor, da sitzen natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten und die einen sind so ein bisschen Drama-Kings oder Queens, die gibt es in jedem Beruf und bei euch sicherlich auch.
Ja.
Aber ich glaube, da gibt es natürlich auch alle, ne? Also die etwas leiseren wahrscheinlich für sich, egal wie sie dann auf der Bühne sind, aber gibt es ja trotzdem wahrscheinlich auch introvertiertere Leute oder eben extrovertiert oder wie auch immer. Wir hatten bei dir so ein bisschen festgestellt, dass du zumindest viel von Typ 7, dem Enthusiasten im Enneagramm, hast, ohne dich da jetzt total festnageln zu wollen. Du kennst das Modell ja auch noch gar nicht wirklich, aber nach allem, was du gerade so gesagt hast, du hast ja wenig unter Kontrolle, wie es läuft. Das heißt, welche Rollen angeboten werden, dann natürlich noch weniger, welche du bekommst und dadurch kannst du dein Leben ja relativ schlecht für dich planen, oder? Also so stelle ich es mir vor. Wir alle hängen von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen ab und so, aber ihr vielleicht nochmal in einem besonderen Maße, weil es auch eine große Flexibilität voraussetzt, auch was Orte angeht und so, ne? Also es ist natürlich sehr, sehr offen alles einfach, ne?
Ja.
Und ich hatte schon das Gefühl, so wie ich dich jetzt so kennengelernt habe und darüber haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen, dass da deine Persönlichkeit einfach auch gut reinpasst in dieses Leben, oder? Ich sage kurz in meinen Worten und dann sag du es gerne in deinen, aber so in meinen Worten wäre das, dass du eben relativ eben offen bist und flexibel und dich gut daran anpassen kannst, was sich so eröffnet für dich. Ne? Es gibt ja so Menschen, die super zielorientiert sind und immer sagen so, okay, das ist mein Ziel. Ich sage jetzt mal ganz banal, irgendwie, ich will mal Elsa am Broadway spielen irgendwann. Das ist mein großes Ziel und da will ich hin. Das funktioniert in eurem Beruf ja noch weniger als in anderen Berufen und ich habe so das Gefühl, dass bei dir deine Persönlichkeit dir da eigentlich total reinspielt, dass du so offen bist. Stimmt das? Also kannst du das vielleicht nochmal in deine Worte übersetzen?
Ja, ich glaube, dass man das echt auf jeden Fall braucht in unserem Beruf, weil wie du sagst, man weiß manchmal nicht, wo man morgen ist. So, oder manchmal wache ich in einem Hotelzimmer auf und denke so, okay, in welcher Stadt bin ich jetzt nochmal? Was muss ich heute machen? Wo muss ich hin? Und wer bin ich überhaupt? Spätestens mit dem Beruf muss man das irgendwie lernen, weil sonst ist man, glaube ich, unglücklich damit, weil man muss spontan sein in diesem Beruf und man muss sich immer wieder auf neue Orte, neue Menschen, neue Stücke, neue Rollen immer wieder neu darauf einlassen können. Das macht mir persönlich natürlich auch total viel Spaß und wie du sagst, das passt dann zu diesem Typen, Typ 7, dass ich das auch mag, diese ganzen Optionen zu haben und manchmal zu denken, boah, das könnte passieren, aber es könnte auch das sein und wer weiß, wo mich das Leben hinträgt. Aber es gibt auch bei mir natürlich Phasen, wo ich damit total am Hadern bin und wo es auch mir nicht leicht fällt. Manchmal wartet man ewig auf einen Vertrag und denkt sich, Mist, klappt das jetzt überhaupt? Und was mache ich jetzt mit meiner Wohnung? Soll ich die jetzt untervermieten? Oder ich weiß ja noch gar nicht, ob das wirklich klappt. Und manchmal ist man so abhängig von anderen Entscheidungen und dass es wirklich schwierig ist, da einen kühlen Kopf zu bewahren und einfach darauf zu vertrauen, dass es klappt oder dass immer wieder was Neues kommt. Das klappt in manchen Phasen besser und in manchen nicht gut. Das hängt natürlich auch immer mit der persönlichen Verfassung irgendwie zusammen. Ist man gerade so, dass man so total gut drauf ist und denkt, ach, das wird schon alles, kein Problem. Oder dass man gerade irgendwie in so einer skeptischen Phase hängt, wo man denkt, ach shit, das ist doch immer wieder schwierig und will ich das noch, immer dieses Leben unterwegs und nie wissen, was mache ich als nächstes und diese Unsicherheit. Das hat seine Vor- und Nachteile einfach. Einerseits sehe ich auch Leute, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin, die seit Jahren schon ein total festes Leben haben, so eine feste Lebensstruktur und schon Kinder teilweise und immer den gleichen Beruf. Und das würde mich dann auch wieder total einschränken, wo ich so denke, oh Gott, das könnte ich gerade noch gar nicht. Ich will noch die ganze Welt sehen und ich möchte noch das machen und dies und rumreisen. Das ist natürlich das Coole an dem Beruf, ne? Wie viele Leute ich sehe oder kennenlerne, wie viele Orte ich sehe, auch jetzt gerade wieder auf Tour. Das ist so toll und dadurch fühle ich mich auch eigentlich immer überall wohl. Und gerade jetzt auf Tour in die vielen Städte, in die wir gekommen sind, in vielen habe ich auch schon gearbeitet und kenne mich total aus und ich komme da an und denke mir, boah, fühle mich gleich wieder wie zu Hause hier. So. Mit welchem Beruf hat man das schon? Das ist auch ein totales Geschenk, würde ich sagen.
Das sollte eigentlich meine letzte Frage sein, aber ich ziehe es jetzt vor, weil sie es gerade so schön anschließt. Ist es immer noch dein Traumberuf?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch nach Corona wieder sehr gemerkt. Vor Corona hatte ich irgendwie so eine Phase, da war ich viel unterwegs und habe mich irgendwie auch danach gesehnt, mal wieder mehr bei mir zu Hause in Hamburg zu sein, meinen Freundeskreis um mich zu haben. Da war ich irgendwie so ein bisschen rastlos und dann durch Corona war man ja einfach viel zu Hause und durfte nicht machen, was man eigentlich machen möchte. Und jetzt danach, als ich wieder auf Tour war und das erste Mal wieder auf der Bühne stand, habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat und wie sehr ich das einfach brauche und dass ich mir auch momentan noch gar nichts anderes vorstellen könnte.
Gibt es denn Persönlichkeiten um dich herum, die genau daran vielleicht scheitern? Es klingt jetzt so wahnsinnig negativ, aber ich meine das gar nicht so negativ, aber die damit nicht zurechtkommen vielleicht, die genau damit, was du jetzt so als positiv beschreibst, die vielleicht eben so sehr zielorientiert oder sehr sicherheitsbedürftig dann doch sind, deren Traum das schon war, weil sonst zieht man das ja nicht durch. Ne? Also wenn man mal so weit gekommen ist, würde ich mal denken, treibt einen das ja unglaublich an auf der einen Seite und wo dann vielleicht irgendwann mal überwiegt, kann ja auch kommen im Laufe des Berufslebens vielleicht, dass man dann irgendwann sagt so, boah, und jetzt kann ich nicht mehr. Siehst du das immer mal wieder?
Ja, total viel. Also es gibt auch in meinem Jahrgang oder auch viele, mit denen, die parallel von mir an anderen Unis studiert haben, es gibt viele, die inzwischen schon einen anderen Beruf wieder machen und es halten auch nicht so viele so lange Zeit durch, weil das einfach sehr unbeständig ist und der Markt heiß umworben ist, um Rollen und so. Und es gibt halt nur die bestimmte Anzahl an Rollen und Produktionen und wir sind sehr viele Leute, die darin arbeiten möchten in dem Bereich. Und ich glaube, dass sich auch einfach Ziele immer wieder ändern. Ich meine, dann vielleicht lernt man jemanden kennen und sagt, boah, jetzt ist aber eigentlich mein Ziel, ich möchte jetzt gerne Familie gründen. Das gibt es natürlich auch viel. Oder während Corona haben einige gemerkt, boah, wir haben ja eigentlich gar keine Sicherheit mit diesem Beruf. Wenn irgendwelche äußeren Umstände sind, fällt es aus und wir haben keinen Job mehr. Das möchte ich nicht für mein Leben. Das ist mir zu unsicher. Und viele haben umgeschult, sind irgendwie Yoga-Lehrer geworden oder haben noch eine Erzieherausbildung gemacht oder was auch immer. Ich kann das auch total nachvollziehen. Ja, das ist überhaupt nicht selten. Ganz im Gegenteil, das ist bei ganz vielen so.
Aber bei dir noch nicht.
Nee, bei mir noch nicht. Aber ich habe jetzt auch das Glück, dass es bisher, toi, 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 ganz gut lief und ich auch wirklich schöne Rollen spielen durfte, die mir auch so viel Spaß gemacht haben. Das hängt ja von so vielen äußeren Umständen ab. Und nicht nur von, war ich gut bei einem Vorsingen oder nicht, sondern auch, wie wir schon vorhin gesagt haben, was wird überhaupt gesucht, was ist auf dem Markt. Und das hat irgendwie bisher bei mir alles sehr gut gepasst und sich immer wieder ergeben. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil das nicht der Normalfall ist, so dass das immer so schön läuft. Und wer weiß auch, ob es bei mir jetzt weiter so läuft. Keine Ahnung. Ich kann das nur hoffen. Aber ja, man weiß es leider nie.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
Ja, danke.
Jetzt sind wir schon am Ende des Gesprächs. Der Podcast heißt ja, hinterher sind wir immer schlauer. Und da würde ich dich fragen, ob du nochmal ein konkretes Beispiel oder eine Geschichte oder eine kleine Weisheit für uns hast aus deinem Leben rund um dieses Sprichwort, hinterher sind wir immer schlauer, sprich, hast du irgendwann mal was probiert, wo du vorher nicht wusstest, ob es funktioniert? Hast du da eine kleine Geschichte für uns?
Ja, eigentlich ist das ja fast bei jedem Vorsingen bei mir so, dass ich hinterher auf jeden Fall schlauer bin und dass ich auch manchmal, wenn dann irgendwas nicht geklappt hat, dann denke ich manchmal, Mann, warum sollte das jetzt nicht sein? Und dann öffnet sich eine andere Tür und dann verstehe ich manchmal erst Jahre später, ach, deswegen sollte das nicht sein oder deswegen habe ich damals die Person getroffen, jetzt verstehe ich das. Oder es gab Stücke, wo ich dann nur eine kleine Rolle hatte oder so und in dem Moment eigentlich dachte, Mensch, so richtig erfüllend ist das hier nicht, warum muss ich das jetzt machen? Und dann kommt irgendwie 3 Jahre später eine Anfrage, hey, wir haben damals dort zusammengearbeitet, du hattest da nur eine kleine Rolle, aber irgendwie fand ich, dass du das toll gemacht hast und ich traue dir mehr zu, ich würde jetzt gerne dir die und die Rolle anbieten. Und dann versteht man, ach so, deswegen habe ich mich damals da durchgekämpft, deswegen sollte das sein. Und auch da versuche ich immer drauf zu vertrauen und immer in dem Moment, wenn es gerade nicht klappt, nicht zu denken, shit, alles ist doof, es hat nicht geklappt, sondern zu denken, ah, ich bin gespannt, wann ich herausfinde, warum das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Sehr schöne Beispiele. 2 kleine letzte Fragen habe ich noch. Erstens, wo können wir dich als nächstes sehen? Kannst du das schon verraten?
Nee, das kann ich tatsächlich noch nicht verraten. Und es ist auch gerade wieder eine heiße Phase von mal schauen, was kommt, was funktioniert, wo wird man sich einig. Also ich brauche jetzt auch erstmal nach dem halben Jahr auf Tour und hier Bad Hersfeld direkt, werde ich jetzt erstmal als nächstes gleich nach diesem Podcast hier endlich mit meiner Freundin telefonieren und einen Urlaub buchen. Und ich hoffe, dass ich dann mal abschalten kann und dann Klarheit kommt, was als nächstes ansteht und was ich gerne machen möchte.
Sehr gut, dann gucken wir auf deiner Website nach oder auf Instagram, was als nächstes klappt. Da freue ich mich schon drauf.
Genau, ja, ich teile das auf jeden Fall.
Und obwohl du jetzt gesagt hast, dass du nicht so die Person bist, die immer riesige Ziele hat, sondern auch so sehr im Flow, finde ich, so von Projekt zu Projekt und Schritt für Schritt geht, hast du trotzdem so eine Traumrolle?
Eigentlich sage ich immer nicht so richtig. Also früher wollte ich unbedingt Jane in Tarzan spielen. Das fand ich total gut, weil das war auch eine Rolle, die mich tatsächlich dazu gebracht hat, es doch zu versuchen. Ich weiß noch, wir waren irgendwie mit der Schulklasse in Hamburg und haben das Stück gesehen und ich habe diese Rolle gesehen und fand die auch irgendwie witzig und süß. Und da habe ich gesessen und gedacht, irgendwie müsste ich es doch nochmal versuchen. Das wäre doch cool, sowas zu spielen. Und ich war dann auch ein paar Mal für Jane tatsächlich bis im Final bei den Auditions und es hat dann irgendwie immer nicht geklappt. Und das war auch wieder sowas, wo ich dachte, Mist, ey, woran liegt es? Ist meine Nase zu groß oder so? Weil eigentlich dachte ich, es passt. Aber keine Ahnung, warum das nicht sein sollte. Irgendwann habe ich sogar mal gesagt, da haben sie mich wieder angerufen und gesagt, möchtest du nicht zum Final direkt kommen? Wir suchen noch eine Jane oder so. Das ist auch nur eine Zweitbesetzung. Aber dann habe ich gesagt, hey, ja klar, ist mir doch egal, ob es eine Zweitbesetzung ist. Ich habe einfach Lust darauf und bin wieder hingegangen. Es hat wieder nicht geklappt. Und dann dachte ich irgendwann, boah, nee, jetzt singe ich nicht mehr dafür vor. Es reicht. Irgendwie soll es nicht sein. Also das war mal ein Traum von mir, wie gesagt, weil das mich auch irgendwie so ein bisschen dazu geführt hat, das zu machen, was ich jetzt mache. Und als Kind habe ich schon in Cabaret mitgespielt am Theater. Und da habe ich damals die Darstellerin, die Sally Bowles gespielt hat, total toll gefunden und habe es jetzt auch neulich in London wieder gesehen. Und das ist irgendwie so eine unglaublich tolle Rolle, die eine große Herausforderung wäre. Die steht auch noch so ein bisschen auf der Agenda oder auf der Wunschliste, das mal zu spielen.
Sehr schön, dann bin ich sehr gespannt und drücke wieder die Daumen.
Aber wer weiß, also dann kommt so eine Rolle wie Scaramouche in We Will Rock You, die ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Und während ich das dann probte und spielte, dachte ich, das ist eigentlich eine Traumrolle für mich. Wieso habe ich das vorher nicht gewusst? Das macht mir so viel Spaß. Also das hat mich dann total überrascht. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht ist das meine Traumrolle gewesen und ich wusste es vorher gar nicht. Also ja, das fand ich auch einen total coolen Moment, als ich merkte, das ist voll meins, total frech und tough. Wieso bin ich ja vorher nicht drauf gekommen? So, manchmal spielt einem da das Leben, glaube ich, irgendwas zu, was zu einem passt, was man gar nicht weiß. Und da bin ich eigentlich viel gespannter, ob das noch passiert, dass ich irgendwie denke, ach was, das ist ja cool, so. Wovon ich vielleicht auch Stücke, die ich gar nicht kenne oder so, wo ich irgendwie so reinrutsche und dann merke, krass, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal spiele, aber wie cool.
Okay, da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie viele Traumrollen noch auf dich warten.
Ja, da bin ich auch gespannt.
10 Jahre nochmal einen Podcast machen und dann fragen, was alles, was deine Traumrollen waren.
Ja, das werde ich auch oft gefragt, irgendwie, was jetzt von den Rollen, die ich gespielt habe, meine liebste Rolle war. Und dann sage ich immer, keine Ahnung, eigentlich immer die aktuelle, weil ich ja in dem Moment dann gerade bin und das irgendwie auch dann immer genieße und ich könnte mich nie entscheiden, was das Wunder von Bern oder Catch Me If You Can oder jetzt We Will Rock You, was ich am coolsten fand, weil es alles total viel Spaß gemacht hat und immer an dem Zeitpunkt in meinem Leben gerade irgendwie gut gepasst hat und mich weitergebracht hat. So.
Sehr schön. Also ich merke die ganze Zeit, ich lache die ganze Zeit, während ich dir zuhöre. Ich strahle so. Ich glaube, das ist so ansteckend und das ist wirklich toll, wenn man merkt, dass du einfach da in deinem Traumberuf unterwegs bist momentan und so im Flow und das ist wirklich fantastisch. Also das ist sehr inspirierend und ansteckend irgendwie.
Schön.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir. Es waren auch sehr coole Fragen, die du gestellt hast. Es ist auch immer wieder für mich schön, wenn ich da so durchgehe und auch durch diesen Prozess der Aufnahmeprüfung, wenn ich da immer wieder irgendwie in der Vergangenheit krame, mir wieder bewusst zu machen, wie sehr ich das mal wollte und wie dankbar ich eigentlich dafür bin, dass ich das jetzt machen darf und was der Weg dahin war. Und es ist eigentlich auch immer wieder schön, sich das so vor Augen zu führen, innerhalb eines Podcasts oder Interviews oder so. Das ist auch für mich total cool.
Danke dir, liebe Inga. Und ganz viel Erfolg für alles.
Dankeschön.